So, herzlich willkommen zurück auch an die Zuschauer im Stream. Wir haben jetzt dann von Martin Schmidecker From Zero to Exit, ein neuer, relativ neuer Verein, der sich eben da auch in dem Bereich beschäftigt und wird uns das jetzt vorstellen. Ich wünsche alles Gute. Danke.
Dankeschön. Herzlich willkommen, wundervollen Nachmittag wünsche ich. Heute geht es um die Foundation for Applied Privacy und was wir bis jetzt unternommen haben, mehr oder weniger im letzten Jahr, seit wir uns als jungen Verein gegründet haben. Wir haben uns gedacht, Privacy ist extrem wichtig. Die meisten von uns beschäftigen sich schon seit vielen, vielen Jahren mit Tor, Online-Anonymisierung, Privacy, Privatsphäre im Internet und so weiter. Und was wir als Ziel uns selber gesetzt haben, war, dass wir die Nutzung solcher Technologien verbreiten und die Möglichkeiten erweitern, die derzeit existieren. Haben dann dafür die Foundation gegründet, ist ein eingetragener Verein, der keine kommerziellen Ziele verfolgt, in welcher Art auch Weise, und die zum Ziel hat, dass wir Infrastruktur betreiben, die die Privatsphäre im Internet erhöht. Wenn man jetzt drüber nachdenkt, natürlich Privatsphäre im Internet, fällt einem viel ein, die ganze Privacy Week ist organisiert darauf, wie man seine Privatsphäre im Internet erhöhen kann, beziehungsweise welche Maßnahmen man setzen kann, welche Technologien man verwenden kann. Das, was aber uns als erstes eingefallen ist, ist Tor. Tor ist ein mittlerweile 14 Jahre altes Online-Anonymisierungsnetzwerk, das im Prinzip die Kommunikation von der IP-Adresse loslöst. Das heißt, der Server sieht nicht mehr, wer oder woher die Person kommt, mit der gerade kommuniziert wird, und weil das Ganze in Zwiebelschichten verpackt und weitergeleitet wird. Und genau. Was wir uns jetzt überlegt haben, war, dass wir zuerst gesagt haben, okay, Tor ist sehr weit verbreitet, es gibt sehr viele Relays auf der Welt. Ich selber habe auf der TU jahrelang einen Tor-Relay betrieben, aber das, was wirklich für uns interessant gewesen ist, war es in Österreich, einem Land, das doch zu den digitalisiertesten in Europa und der Welt gehört, dass es hier fast gar keine Tor-Exit-Relays gibt. Und unser Ziel war jetzt, dass wir herausfinden, inwieweit wir die Tor-Exit-Bandbreite erhöhen können. Hauptsächlich, weil die Bandbreite und die Anzahl der Tor-Relays relativ statisch ist. Die vielen Exit-Relays, die betrieben werden, sehr zentralisiert sind. Also die sind normalerweise bei Hetzner, OVH, Amazon, wo auch immer zu finden, bei irgendwelchen Cloud-Hostern. Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass wir ein bisschen mehr Diversität hineinbringen, mehr Bandbreite zur Verfügung stellen und das Ganze unentgeltlich der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Kurze Wiederholung oder prinzipiell, wie funktioniert Tor? Ich habe schon gesagt, 14 Jahre ist es jetzt alt, wurde damals auf einer Konferenz vorgestellt und seitdem ist es eines der wenigen Anonymisierungsdienste, die nach wie vor funktionieren und erreichbar sind. Es hat viele Versuche gegeben, Anonymisierung im Internet zur Verfügung zu stellen. Alle sind teilweise gebrochen, teilweise versandet, einfach nicht für einen zu spezifischen Use Case gewesen, als dass sie Erfolg gehabt haben. Prinzipiell kann man sich vorstellen, Alice möchte anonym im Internet surfen, hat dazu den Tor-Browser heruntergeladen, die empfohlene Plattform, um das Tor-Netzwerk zu verwenden, möchte mit Bob rechts unten telefonieren oder sprechen oder E-Mails austauschen oder chatten oder per SSH sich einloggen. Und das, was Tor macht, ist, dass es über normalerweise drei Relays den Netzwerkverkehr leitet und die IP-basierte Anonymität dabei herstellt. Von den ersten zwei Servern gibt es relativ viel im Internet, allerdings bei den Exit-Relays, die dann wirklich per IP-Adresse in den Logfiles aufschlagen, davon gibt es relativ wenig und wie gesagt sind zentralisiert bei günstigen Hostern und das ist nicht notwendigerweise eine gute Sache. Was man vielleicht nicht weiß, Tor ist extrem weit verbreitet. Viele Menschen verwenden es jeden Tag. Es gibt Schätzungen von 2 Millionen Benutzerinnen und Benutzern, die es jeden Tag verwenden. Das sind wohlgemerkt Schätzungen, die hochskaliert oder hochgerechnet werden von der Anzahl der Verbindungen, die die einige Tor-Relays sehen. Aber es ist ungefähr in dem, was man erwarten könnte, wenn man sich den Bericht über die Freiheit im Internet anschaut. Gibt es viele Länder, die das Internet zensieren auf die eine oder die andere Art und Weise. Und das weckt natürlich das Interesse, wie man Zugang zum freien und offenen Internet bekommen kann. Extrem gewachsen ist auch die Bandbreite seit der Gründung von ein paar wenigen 10, 20, zig Relays mehr oder weniger, ist das ganze Netzwerk mittlerweile auf über 300 Gigabit angewachsen. Das heißt, 300 Gigabit Bandbreite stehen theoretisch dem Tor-Netzwerk zur Verfügung. Verwendet wird weit weniger, hauptsächlich weil die angebotene Bandbreite das ist, was jeder einfach ins Netzwerk schickt und dann dafür verwendet wird, welche Tor-Knoten ausgewählt werden. Und das Ziel von den Tor-Knoten ist es nicht, dass sie auf volle Auslastung kommen, sondern dass möglichst gleich verwendet das verwendet wird, was zur Verfügung steht. Prinzipiell aber das, was wirklich an Tor-Exit unterwegs ist, sind mehr als 100 Gigabit bei 2 Millionen Usern. Das ist schon ein Batzen, der gar nicht so wenig ist, wie man glauben möchte. Tor ist jetzt auch kein Nischenprodukt mehr. Das ist etwas, was sehr weit verbreitet ist, nicht nur in der Anzahl der User, sondern auch mittlerweile in der Anzahl der Services, die es unterstützen. Vor einigen Jahren schon hat Facebook als erstes einen Tor Onion Service aufgemacht, damit Leute oder Nutzer in Internet mit restriktiven Zugängen Facebook nutzen können. Seit 2 Wochen oder so gibt es auch von Cloudflare die Möglichkeit, dass man die Webseiten, die bei Cloudflare gehostet werden, über Tor Onion Services erreichen kann. Früher war es so, also vor einem halben Jahr ungefähr, wenn man auf eine Seite gekommen ist, die Cloudflare hostet, hat man sehr viele mühsame Captures immer und immer wieder lösen müssen. War ein Problem, das technisch nur sehr schlecht zu lösen war, weil die Cloudflare Geld damit verdient, dass sie ein Intrusion Detection System für Webseiten anbieten, beziehungsweise DDoS-Schutz, und mit der mit einer Reputation Score für jede IP. Das heißt, ein Tor-Exit wird nicht den besten Ruf haben bei Cloudflare und deswegen automatisiert gleich getaggt, um zu schauen, ob das wirklich User sind oder ob das irgendwelche Skripte sind. Und um das zu umgehen, hat Cloudflare jetzt für alle zig Millionen, Milliarden, ich weiß gar nicht wie viele, Kunden, die Cloudflare für DDoS-Schutz oder auch für eines der kommerziellen Produkte verwenden, ein Hidden Service angeboten, aufgesetzt und eingerichtet, sodass, wenn jemand mit einem Tor-Browser auf eine Seite bei Cloudflare kommt, wird in einem der HTTP-Header als Antwort gegeben, hey, verwend doch unseren Tor Hidden Service, und dadurch wird diese Capture-Problematik gelöst. Das heißt, alle Webseiten, die auf Cloudflare sind, sind mittlerweile über den Tor-Browser implizit erreichbar. Jetzt kann man sagen, was man will über Cloudflare. Prinzipiell gibt es ein paar kontroversielle Themen, zum Beispiel mit TLS-Verschlüsselung oder jetzt mit diesem Onion Service. Es bietet sich an, dass man da drauf herumreitet, warum jetzt die dezentrale Natur der Onion Services bzw. vom Internet von Cloudflare quasi aufgebrochen wird. Aber ich glaube, dass die User Experience, also die Möglichkeit der Nutzer, Seiten schnell und unkompliziert erreichen zu können, durch diese Ankündigung um einiges erleichtert wird. Und es ist auch so, dass die ganze Einbettung in das Internet-Ökosystem von HTTP und TLS und so weiter sehr geschickt von Cloudflare gelöst wurde, weil die Webseitenbetreiber gar nichts ändern müssen. Das heißt, die machen einfach nur ihre Seite, schnallen sie hinter Cloudflare, und wenn der Browser den alternativen HTTP-Header mit dem Onion-Service erkennen kann, dann wird eine Tor-Verbindung verwendet anstatt einem normalen Internetpfad bis zum Ende. Das heißt, ein Großteil des Internets ist mittlerweile über Tor erreichbar, über Tor-Onion-Services erreichbar und das ist der Netzneutralität natürlich sehr zuträglich. Prinzipiell ist es so, dass das Tor-Netzwerk selber von Freiwilligen betrieben wird. Jeder kann sich daheim oder in einem Rechenzentrum oder bei einem Hoster einen Computer hinstellen, den betreiben und als Tor-Service aufsetzen, so als Tor-Relay eigentlich aufsetzen, sodass die Seiten für die Nutzer dann verfügbar sind. Derzeit gibt es ungefähr 6.000 davon, das ist eine erstaunlich konstante Zahl. Das heißt, in den letzten 3 bis 4 Jahren waren es immer so um die 6.000, manchmal 7.000 Relays, die online waren gleichzeitig. Die Relays selber sind aber nicht statisch. Das heißt, es gibt Leute, die eine gewisse Fluktuation in den Relays ist alltäglich beobachtbar. Das heißt, Leute drehen den Tor-Service auf, verwenden Tor, drehen ihn dann wieder ab oder haben keine Verbindung, die ständig besteht. Gut. Wie ist jetzt unsere Geschichte? Wie ist es dazu gekommen, dass wir uns gedacht haben, na, gründen wir einen Verein? Wir sind zusammengekommen vor genau einem Jahr, waren auf der Privacy Week 2017 und sind in der Gruppe zusammengekommen, haben Vorträge angehört, geplaudert und irgendwie sind wir dann draufgekommen, dass es doch eigentlich schade ist, dass in Österreich sehr wenige Exit Relays zur Verfügung stehen, beziehungsweise, dass es sehr wenige Institutionen gibt, die technischen Datenschutz verwenden, verbreiten und die Leute unterrichten wollen, sind dann bei einem kalten Erfrischungsgetränk im Hof gestanden und haben geredet und sind dann auf die Idee gekommen, na, wir könnten ja irgendwas in die Richtung unternehmen. Dann war der CCC, 34C3, Motto von dem Kongress war 2 Watt und das hat es sehr erstaunlich getroffen, weil wir uns eben gesagt haben, passt, haben uns dort wieder getroffen, haben uns ausgetauscht mit anderen Tor-Providern, wie sie das genau machen und warum sie das machen und so weiter. Und haben uns dann gedacht, so passt, haben den Entschluss für uns gefasst, wir wollen das jetzt ausprobieren und schauen, wie genau das funktioniert und was jetzt die technischen und organisatorischen Herausforderungen dabei sind. Haben dann angefangen mit dem Kampf der Bürokratie. Wir haben einen Verein gegründet, den eintragen lassen, haben ein Konto eröffnet, was alles erstaunlicherweise länger gedauert hat, als man naiverweise glaubt. Also einfach mal so einen Verein gründen ist ein Prozess, den man durchlebt haben muss, damit man mit Erfahrung sagen kann, was man da wirklich genau braucht. Das Vereinsgesetz ist jetzt auch nicht leichte Kost, aber prinzipiell sind wir jetzt ein eingetragener Verein. Das heißt, wir haben eine Geschäftsidentität mehr oder weniger fürs Geschäftsleben und können mit dem dann auftreten. Das war ungefähr so im März, das heißt von Privacy Week bis Dezember haben wir mal nur überlegt, wie wir es machen könnten. Vom Kongress bis in den März ungefähr haben wir das geschaut, dass wir eingetragen werden und ein Konto bekommen. Irgendwann ist es dann so weit gekommen, dass wir unseren Server aufgesetzt haben. Das ist ein Foto vom Server, lustigerweise die Banane ist zufällig draufgelegen. Das heißt, es ist jetzt nicht Banana for Scale, sondern die ist wirklich zufällig und unabsichtlich draufgelegen, weil es das einzige Foto von dem Server ist, das wir gefunden haben, wo also ein Ganzes abgebildet ist. Genau, diesen Server haben wir dann aufgesetzt, den haben wir uns ausgeborgt und aufgesetzt, wie man ihn für einen Tor-Relay aufsetzen wollen würde, haben ihn dann in das Rechenzentrum gebracht, das heißt, wir haben einen Hoster gesucht, wir haben einen Internet-Provider gesucht, wir haben Colocation-Services angefragt, geschaut, welche gibt es, was kosten die und wo sind die Rechenzentren, wie sind die Rechenzentren angebunden, wie schaut es mit Ausfallsicherheit aus und so weiter. Das ist jetzt nicht das Rechenzentrum, das ist nur ein Symbolbild, aber im Prinzip haben wir einen Hoster gefunden, wir haben einen Colo-Provider gefunden und sind dann ungefähr, ich glaube im April, Juni, kommt dann nachher noch, sind wir online gegangen, zuerst mit normalen Tor-Relays und dann auch mit Tor-Exit-Relays. Nebenher haben wir uns auch rechtlich aufgeschlaut, wir haben versucht, alles Mögliche herauszufinden und alle möglichen Stellen anzuschreiben, um Erfahrungen auszutauschen, wie das ist mit einem Tor-Relay, ein Exit-Relay in Österreich, haben möglichst großflächig versucht, uns bekannt zu machen, uns auszutauschen und herauszufinden, wie das in Österreich so funktioniert. Dann sind wir Exit geworden. Derzeit ist unsere Exit-Policy so, dass wir nur die Ports 80 und 443 unterstützen, das heißt wirklich nur Webbrowsen wird über unsere Tor-Instanzen erlaubt. Jetzt zur Privacy Week haben wir den dritten Tor-Knoten zu einem Exit gemacht und haben uns gedacht, das ist ein guter Anlass, einen Tor-Relay zu einem Exit zu machen. Wenn man schon eine ganze Woche von C3 Wien organisiert in Wien hat, dann werden wir uns das doch gleich verwenden, um eine weitere Instanz in einen Exit zu verwandeln. Prinzipiell haben wir einige Maßnahmen getroffen, um mögliche Abuse-Meldungen zu bearbeiten. Prinzipiell ist es so, dass wir in keinster Weise irgendeine Form von Hacking oder illegalen Inhalten über unseren Tor-Relay zulassen wollen oder tolerieren müssen. Das wollen wir nicht. Deswegen gibt es ein ausgeklügeltes System für Abuse-Handling. Das heißt, wenn jemand unseren Server, unsere IP-Adresse im den Logfile sieht oder ähnliches, dann kann er uns auf ganz vielen verschiedenen Wegen erreichen. Zum einen haben wir ein Ticketsystem, das heißt, in den RIPE-Einträgen steht die Abuse-Adresse von uns drinnen, die abuse@appliedprivacy.net ist. Wenn man dort ein E-Mail hinschreibt, landet das bei uns in einem Ticketsystem, bekommt eine automatische Antwort. Das ist ein Tor-Knoten und als Tor-Knoten speichern wir keine zusätzlichen Logs als das, was Tor von sich aus schon loggt. Und erklären genau die Schritte, die nötig sind für uns, damit wir solche Vorfälle in Zukunft verhindern können. Das heißt, wenn die Leute uns belegen können, dass sie eine Webseite betreiben, dass sie einen IP-Range betreiben, dass sie alles Mögliche im Internet dafür auch verantwortlich sind, dann sind wir jederzeit bereit, mögliche Sperren serverseitig zu blockieren. Meistens ist es aber zumindest in unserer Erfahrung bis jetzt so, dass die Leute wissen, was Tor ist. Sie bekommen die Antwort, das ist ein Tor-Exit-Knoten und die Dinge, die darüber passieren, werden dediziert nicht geloggt und es gibt dann auch keine weiteren Anfragen. Was wir nicht wissen, ist, wie viel die Dunkelziffer ist. Das heißt, es gibt sehr wohl Firewalls, es gibt Services, die im Internet standardmäßig schon Tor-Exit-IPs blockieren und die wissen wir nicht. Es gibt keinen globalen Überblick, welche Internetseiten Tor blockieren, wenn sie Tor blockieren, ob sie es vollständig blockieren oder selektiv blockieren. Das heißt, gut möglich, dass ein Großteil vom Internet schon gar nicht von unserem Exit aus erreicht werden kann, weil die Exit-IP alles mit gelebter Transparenz nachvollziehbar ist und die IP-Adresse selber bekannt ist. Zusätzlich haben wir den Whois-Eintrag bearbeitet bekommen. Unser Provider war so freundlich, hat unsere Adresse in den Whois-Eintrag für das Subnetz eingetragen. Das heißt, wenn irgendwas in dem IP-Range passiert, geht das automatisch auf unsere E-Mail-Adresse und damit in unser Ticketsystem. Wir haben eine Webseite auf der Exit-IP, das heißt einfach, wenn jemand nur die IP-Adresse in den Logfiles sieht, sich wundert, was ist das für eine Seite oder woher kommt dieser User, dann sieht er die Information, das ist ein Tor-Exit-Router und die Informationen, die hier verarbeitet werden, haben wahrscheinlich dazu geführt, dass die IP-Adresse aufschlägt. Wir haben die unterschiedlichen österreichischen Instanzen auf der Seite verlinkt, das heißt die ISPA Stopline zum Beispiel. Wenn jemand den Verdacht hat, dass über diesen Server irgendwas passiert ist, kann er das an die ISPA melden, die tritt dann mit uns in Kontakt und wir werden das Ganze klären. Und wie schon gesagt, wir haben Abuse-Handling, das heißt, wir wollen absolut transparent und über möglichst viele verschiedene Kommunikationswege erreichbar sein, damit jegliche Form von Missbrauch oder Hacken, was auch immer im Internet, dediziert klar ist, dass wir das nicht wollen und das nicht über unseren Exit Relay laufen soll. Ja, jetzt sind wir jetzt in der Jetztzeit. Privacy Week, Privatsphäre im digitalen Zeitalter, trifft sich ja perfekt. Was ich vorher vergessen habe zu erwähnen, ist, dass wir letztes Jahr beim Vortrag vom Michael Sonntag waren, der auf der JKU einen Tor-Exit-Knoten betreibt. Er hat die gefühlte Eigenschaft, dass er Jurist und Informatiker ist. Das heißt, der hat den Tor-Relay auf der JKU in seiner Kontrolle. Und das hat auch dazu geführt, dass wir gesagt haben, hey, Privacy Week, super Sache und Tor auch eine super Sache. Gut. Was ist jetzt bis jetzt passiert? Wie gesagt, ein Jahr Arbeit ist ungefähr hineingeflossen. Nicht alles war technische Hürde, manchmal auch organisatorisch, manchmal auch einfach zeitlich. Wir alle haben normale Jobs, treffen uns oft Nacht und tun dann bereden und beraten, was wir genau machen wollen mit unserem Tor-Relay. Prinzipiell ist es so, das Erste, was wir versuchen, zu lösen, ist die Namensfrage. Das heißt, normalerweise, wenn jemand einen Server benennt oder verschiedene Tor-Instanzen benennt, geht es immer darum, welche Namen sollen die Instanzen tragen. Was wir uns überlegt haben, war, dass wir alles benennen wollen, außer Zwiebel. Zwiebel ist ein von Tor mit den Zwiebelschichten natürlich ein aufgelegter Name. Wir haben gesagt, Gemüse ist so vielfältig, es gibt so viel mehr als Zwiebel und haben uns dann gesagt, alle unsere Instanzen heißen nach irgendeiner Art von Gemüse. Man kann es nicht sehen, es ist ein Hochbeet mit unterschiedlichstem buntem Gemüse drinnen. Was wir derzeit betreiben, sind 20 Tor-Relays unterschiedlichster Gemüsegattung. Wir haben derzeit 3 Exit Relays davon, das ist zum einen Radieschen und Erbse und die Karotte. Die Karotte ist erst diese Woche gestartet, sind alles nur Namen, aber was man schön sieht, ist, dass Radieschen und Erbse, die Exit-Bandbreite zur Verfügung stellen, um einiges mehr Bandbreite verwendet werden als die anderen Instanzen. Die anderen Instanzen sind dann teilweise bei unserem Hoster, teilweise bei einem anderen Rechenzentrum aufgesplittet, so dass wir in Summe einiges an Bandbreite für Tor zur Verfügung stellen. Wie schaut es traffic-mäßig aus? Wir haben, wie gesagt, im März angefangen mit den ersten Tor-Instanzen, haben dann im Juni die Großzahl an Tor-Relays gestartet und sind im August zum Exit-Server geworden bei der einen Instanz. Man sieht schön, dass zum einen Tor am Anfang, also wenn man einen Tor-Relay ins Internet hängt, dann wird er nicht sofort und mit voller Bandbreite verwendet werden, sondern es gibt so eine Ramp-Up-Phase, das heißt die Bandbreite und inwiefern die Clients sich aussuchen, dass dieser Tor-Knoten verwendet wird, das wächst langsam über die Zeit. Der große Hüpfer zwischen Mai und Juni ist nur deswegen, weil wir die Großteil der Instanzen im Juni aktiviert haben. Ja, im August sind wir dann Exit geworden. Im September haben wir schon fast noch einmal eine Steigerung geschafft. Diese Statistiken tun wir monatlich auf unserer Webseite aktualisieren und zur Verfügung stellen. Und das ist ausschließlich Traffic, der über Tor funktioniert. Der erste Exit war Radieschen. Das heißt, man sieht schön, wo wir angefangen haben, den Relay zu aktivieren. Muss irgendwann im August gewesen sein. Langsam steigert sich die Bandbreite und derzeit ist es so, dass von allen Torverbindungen im Internet ungefähr eine 1%ige Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie bei unserem Radieschen ins Internet geht. Diese Wahrscheinlichkeit ist vom Tor-Projekt ausgerechnet, das haben wir keinen Einfluss darauf. Das machen alles die Algorithmen im Tor-Browser und von Tor selber. Die anderen Wahrscheinlichkeiten, brauche ich jetzt nicht erklären. Prinzipiell ist es so, dass, ich habe schon gesagt, die Tor-Exit-Landschaft ist sehr zentralisiert. Das heißt, alle diese Zwiebeln auf dem Bild sind Exit Relays, davon gibt es 824 zu dem Zeitpunkt, das war Anfang der Woche. Wir sind mit Radieschen, Karotte und Erbse dieser Kreis da hinten. Alle anderen Relays sind nur normale Relays, die keinen Exit-Traffic weiterleiten. Und man sieht schön, wie zentralisiert das Ganze ist eigentlich. Das heißt, 10, 12, vielleicht 15 Instanzen oder Netzwerke, je nachdem, was das Bedrohungsmodell ist, konzentrieren sich darauf, Tor-Exit-Traffic weiterzuleiten. Ein paar Eckdaten zu dem, was wir von der globalen Sicht vom Tor-Netzwerk sagen können, was uns betrifft. Wir sind prinzipiell der größte BSD-Tor-Relay-Betreiber. Unsere Tor-Knoten laufen auf FreeBSD, was ein bisschen problematisch ist. 90% der Tor-Relays sind Linux-Server. Das heißt, wenn ein Angreifer eine Schwachstelle in Linux findet, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass damit das ganze Tor-Netzwerk gleichzeitig angegriffen werden kann. Außerdem haben wir es gleich als Gelegenheit genommen, uns mit BSD zu beschäftigen. Ich war ja eigentlich dafür, dass wir einen Windows-Server verwenden, weil davon gibt es wirklich fast keinen einzigen. Das heißt, wenn man die Diversität ein bisschen verstärken will, warum nehmen wir nicht einen Windows-Server? Ich bin überstimmt worden, aber vielleicht für die Zukunft. Ich habe es noch im Hinterkopf, weil eigentlich muss das doch gehen. Wir sind einer der größten Non-Exit-Relay-Betreiber. Das heißt, unsere Tor-Instanzen schaufeln Daten in der Summe als die anderen Netzwerke und wir sind einer der Top 10 Exit-Relay-Betreiber in globaler Perspektive. Was wir prinzipiell an Tor-Traffic bisher weitergeleitet haben, also von 1. März bis heute, sind ungefähr 4 Petabyte an Traffic. Das heißt nicht Exit-Traffic, sondern Tor-Traffic allgemein. Das ist schon ein bisschen was, sind 4.000 Terabyte an Daten, die wir dem Tor-Netzwerk zur Verfügung gestellt haben. Was wir nicht wissen, ist, wie viel davon Facebook ist. Nachdem Facebook einer der größten Darknet oder Hidden Web oder wie man immer es nennen will, größten Seiten betreibt, wissen wir nicht, wie viel davon Facebook ist, aber es wird ein nicht zu vernachlässigender Teil sein. Ein paar weitere Statistiken. Das, was wir über unser Ticketsystem bekommen haben an Meldungen, sind zu einem großen Teil automatisiert generiert. Das heißt, viele Beschwerden, die wir bekommen haben, sind zum Beispiel von Fail-to-Ban oder von irgendeiner anderen kommerziellen oder nicht kommerziellen Instanz generiert worden, die sagen, hey, auf dieser IP-Adresse passiert irgendwas, was nicht passieren sollte. Wir haben diese IP-Adresse jetzt blockiert. Und die haben alle dann auch die Antwort bekommen. Nachdem das automatisiert verschickt wurde, wissen wir auch nicht, ob diese E-Mails überhaupt gelesen werden oder ob sich jemand die Logfiles anschaut. Aber prinzipiell 27 Abuse-E-Mails, die automatisiert generiert wurden, haben wir bekommen. Wir haben auch zwei händische Complaints bekommen. Die haben wir in relativ kurzer Zeit beantworten können und haben dann noch nichts mehr gehört. Behördenanfragen derzeit keine. Statistik sagt uns dann auch, dass für jedes Abuse-E-Mail müssen wir 12 Terabyte an Exit-Traffic weiterleiten und das ist eine wirkliche Menge. Wenn man sich vorstellt, ich daheim brauche wahrscheinlich ein Jahr oder zwei Jahre, um 12 Terabyte Traffic ins Internet zu verbrauchen. Der größte Teil davon wird Netflix sein, aber das 12 Terabyte pro Abuse-Mail ist eine extrem gute Zahl. Das heißt, entweder das Internet weiß, was Tor ist, weiß, was es bedeutet, einen Tor-Exit zu haben in den Logfiles und kann einigermaßen damit umgehen. Was uns auch geglückt ist, was wir uns ein bisschen auf die Fahne schreiben, ist in der gesamten Top-10-Liste der Länder, die Bandbreite dem Tor-Netzwerk zur Verfügung stehen. Das ist ein bisschen verzerrt. Die Bandbreite in den Ländern richtet sich meistens danach, wie billig Internet dort ist. Österreich als für einen Endkundenmarkt hat sehr billiges Internet, aber wir sind kaum vertreten in der Serverlandschaft. Wir haben es geschafft, dass wir Österreich wieder auf Nummer 9 heben. Ich glaube, davor war es, weiß ich nicht, irgendwo ganz weit unten. Genau. Und Deutschland, Frankreich, die sind hauptsächlich durch OVH und Hetzner natürlich in dieser Statistik angeführt, weil es sehr einfach und sehr billig ist, dort eine virtuelle Instanz zu starten und Tor Relay zu werden. Genau. Ich habe es schon erwähnt, es gibt andere zwei nennenswerte anderen Exit-Betreiber in Österreich. Das ist zum einen die Johannes Kepler Universität in Linz mit Michael Sonntag, zum anderen die Privacy Foundation, die ihren Exit-Knoten bei Funkfeuer hosten. Ja. Was kann man jetzt rückwirkend sagen? Wir haben es geschafft, dass wir den Tor-Netzwerk Exit-Bandbreite zur Verfügung stellen. Die Dinge, die über unseren Tor-Exit-Knoten, wie viel davon wirklich verwendet wird und was die Leute ansurfen, können wir natürlich weder beeinflussen, noch tun wir mitlesen. Das heißt, unser primäres Ziel war wirklich einfach Tor-Exit-Bandbreite zur Verfügung zu stellen und das haben wir geschafft. Was sind jetzt die nächsten Schritte? Das erste Jahr ist um. Es kommen hoffentlich viele weitere Jahre. Prinzipiell wollen wir den Betrieb von unseren Tor-Relays stabilisieren. Das heißt, unser Ziel war immer, möglichst langfristig die Instanzen laufen zu lassen, möglichst langfristig das Tor-Netzwerk zu unterstützen beziehungsweise den Zugang zum österreichischen Internet mehr oder weniger zu ermöglichen. Das heißt, unser Ziel ist es, dass wir möglichst mit mehreren Jahren Horizont das Ganze betreiben können. Was wir auch machen wollen, ist Erfahrungen austauschen. Ein paar Leute von uns fahren sicher wieder auf den CCC-Kongress, Privacy Week, sind natürlich auch einige Leute vertreten. Gerne wollen wir auch weitere Organisationen motivieren oder zumindest mit ihnen sprechen, was es bedeutet, Tor-Exit-Knoten zu betreiben. Und was wir sehr gerne machen, ist Aufklärung und Ausbilden. Das heißt, wir freuen uns, wenn wir eingeladen werden, um zu erklären, wie Tor funktioniert, wie man Tor verwendet und was man damit genau machen kann. Genau. Nächstes Ziel, das wir uns für die nächste Zeit gesteckt haben, ohne jetzt irgendwie ein Ablaufdatum quasi dran zu machen, ist, dass wir uns Domain-Name anschauen wollen, das heißt DNS. Derzeit immer wieder passiert das sehr viel, dass man verschlüsselte DNS-Anfragen verschicken kann. Und das wollen wir mal zumindest für uns und im kleinen Kreis ausprobieren, wie das wirklich funktioniert und was jetzt der genaue Unterschied ist zwischen DNS over HTTPS und TLS. Und prinzipiell sind wir sehr interessiert an allen Privacy Services, die derzeit verwendet werden. Das heißt, die Dinge, die wirklich bei den Leuten ankommen, damit sie freien Zugang zum Internet haben. Wie könnt ihr uns jetzt unterstützen? Prinzipiell ist es so, dass Privacy im Internet jetzt nicht erst seit dem Cambridge Analytica-Skandal in den Medien ist. Das heißt, die Privatsphäre und wie viel wir von unseren Daten, Facebook, Google, Apple oder auch wie immer sie heißen, hergeben, das wollen wir unterstützen und deswegen sind die Leute hier. Auch interessant und spannend finden. Das ist ein Poster von der ENISA und hat uns damals die Inspiration gegeben für unser Logo, die Schildkröte mit dem Schloss. Prinzipiell freuen wir uns natürlich über direkten und indirekten Austausch. Wie kann man mitarbeiten, wie kann man helfen und wie kann man das Ganze unterstützen. Wir freuen uns natürlich auch über Spenden, langfristige Betrieb von einem so breitbandigen Servern kostet natürlich ein bisschen was. Derzeit zahlen wir das alle privat, aber freuen uns natürlich über Spenden. Zusätzlich, wie schon gesagt, wir sind überall vertreten, wir haben eine Webseite, wir sind auf Mastodon, wir sind auf Twitter. Das heißt, das sind sicher die schnellsten Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten. Gerne natürlich auch per E-Mail, aber prinzipiell, wir freuen uns über Kontakt und Austausch und Leute, mit denen wir reden können. Zum Abschluss, wir haben auch Sticker, die liegen hinten und beim Eingang und ja, gerne so viel nehmen, wie man tragen kann. Wir haben nicht viele, aber die da sind, sind da. Dankeschön.
Ja, einen herzlichen Dank an den Martin für den Vortrag. Ein sehr interessantes Thema. Und dass ihr euch da überhaupt dran traut, weil meistens wieder abgeraten von Exit Notes zu betreiben. Ja. Und deshalb danke sehr für das. Und gibt es noch Fragen aus dem Saal?
Ja, du hast am Anfang gesagt, dass ihr euch mit der rechtlichen Situation beschäftigt habt, bist dann aber leider nicht mehr darauf eingegangen. Mhm. Inwieweit seid ihr jetzt als Exit-Note-Betreiber rechtlich haftbar in Österreich, wenn jetzt jemand von über eure Note, ich weiß nicht, Kinderpornos runterladet oder einen DOS-Angriff auf die BMI-Homepage startet?
Ja, prinzipiell ist es so, die ISPA, der Betrieb eines Tor-Exit-Knoten ist nicht illegal. Wenn man in Kenntnis gesetzt wird davon, dass etwas Illegales darüber passiert, dann wird das natürlich blockiert und gesperrt, das heißt die ganz normale Provider-Haftung. Zusätzlich haben wir geschaut, dass dieser Rechner frei von allem anderen ist, das heißt, selbst wenn irgendwas passiert und die Behörden ermitteln, dann geben wir ihnen den Rechner. Prinzipiell loggen wir nicht mehr als das, was Tor schon von Haus aus macht, und sperren die Dinge auch, wenn wir darüber in Kenntnis gesetzt werden. Also prinzipiell, der Betrieb eines Tor-Relays ist natürlich nicht illegal. Wenn was darüber passiert, kooperieren wir natürlich und sperren die Seiten oder die IP-Ranges oder was auch immer, sofern nötig. Ja.
Da war eine Frage.
Wie wird denn gesperrt? Das geht doch eigentlich bei Tor nicht.
Bei Tor kann man sehr wohl sperren, das heißt, man kann IP-Ranges sperren in der Tor-Exit-Policy. Wir können es theoretisch auch per Firewall-Setting einfach lokal sperren, allerdings ist das dann intransparent, das heißt, die Leute versuchen eine Verbindung aufzubauen, scheitern aber ohne, dass sie erfahren, warum. Prinzipiell würden wir bevorzugen, über die Tor-Exit-Policy zu machen, die wird allerdings in die Welt hinaus posaunt, das heißt, jeder Tor-Client weiß dann, welche IP-Adressen wir nicht routen und ja, also über die Exit-Policy würden wir das dann sperren, ja.
Das heißt, ihr habt noch keine Sperren implementieren müssen?
Bis jetzt nicht, nein.
Das ist sehr gut. Also grundsätzlich super, dass ihr das macht. Mhm. Wirklich finde ich ein super cooles Projekt, sehr interessant. Wie viele Mitglieder habt ihr schon und wie viele braucht ihr noch, um das stabil finanzieren zu können, ohne dass ihr alles selber aus der Tasche zahlt und sich das verteilen kann, weil Traffic ist halt, kostet auch ein bisschen Geld. Wie viele Kosten habt ihr da so im Monat, die gecovert werden sollten?
Also unsere Kosten sind nicht das, was marktüblich zu bezahlen ist. Wir freuen uns über alle Formen der Unterstützungen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir das Projekt innerhalb der nächsten 3 Wochen wieder abdrehen müssen, weil uns das Geld ausgeht. Also wir freuen uns über Mitglieder, wir freuen uns über Spenden und Unterstützung jeglicher Art. Und ja, soll ein wachsendes Ding sein, das florieren kann.
Ich habe eine Frage zur Auswahl von den Provider oder Data Center. Mhm. Haben da ein paar Anbieter Einschränkungen gemacht oder waren die nicht so begeistert mit der Idee oder war das durch die Lösung, dass sie die eigene Hardware bringt, komplett egal?
Prinzipiell die Provider, mit denen wir geredet haben, waren sehr offen sogar dafür. Also es sind jetzt nicht irgendwelche kleinen Provider, die Endkunden anbinden, sondern es sind echte Hosting-Provider. Und prinzipiell hat es von keinem geheißen, das wollen sie nicht machen, eher das Gegenteil. Also die finden gut, Zugang zum Internet zu ermöglichen und wollen das auch fördern.
Gibt's da Fragen? Okay, wenn es keine Fragen mehr gibt, nochmal einen Applaus für den Martin bitte. Mhm.